Lange Rede.
Transzendentale metaphysische Wesen.
Etwas Tonic Water, am besten noch Zitrone.
Unsichtbar.
Eine Gurke, ganz wichtig.
Spirituell, mystisch.
Am Ende kalt genießen.
Kurzer Sinn.
Lange Rede.
Kurzer Gin. Liebe HörerInnen, hier ist Darius und heute haben wir mal eine etwas andere Folge für euch. Am 20. Mai hatte ich das Vergnügen, eine Podiumsdiskussion mit Anna Esther Younes und Ramses Kilani zu moderieren. Der Anlass dafür war das Gedenken an den 75. Jahrestag der Nakba, also die palästinensische Katastrophe, und die damit verbundenen massiven Repressionen in Deutschland, vor allem in Berlin. Die Veranstaltung wurde von der Kampagne Nakba 75 organisiert, die läuft jetzt mittlerweile unter dem Namen Palästina-Kampagne. Das ganze Gespräch, das ihr gleich hören werdet, findet ihr auch als Video auf dem YouTube-Channel von The Left Berlin, die uns die Datei netterweise zur Verfügung gestellt haben. In der Folgenbeschreibung haben wir euch dann auch nochmal die ganzen Social-Media-Handles aller Beteiligten zusammengestellt. Wenn ihr euch also für diese Themen interessiert, folgt ihnen gerne, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ja, also einerseits, wie gesagt, schön, dass so viele Leute hier sind. Andererseits ist es natürlich auch ein trauriger Anlass, 75. Jahrestag heute der Nakba, der palästinensischen Katastrophe und Vertreibung. Wir haben auch letztens mal überlegt, wie viele Palästina-Demos eigentlich so in den letzten Monaten verboten wurden. Sind so, glaube ich, ungefähr 10 gewesen. Das ist wirklich eine sehr erschreckende und besorgniserregende Entwicklung. Und natürlich sollte, glaube ich, auch jedem klar sein, dass die Tragweite dieser Verbote wirklich nicht nur auf PalästinenserInnen oder Menschen mit Palästina-Solidarität zu beziehen sind, sondern auch jederzeit die Möglichkeit geben, noch darüber hinaus zu gehen. Ich denke, die kurdische Bewegung wird das auch so sehen. Genau, und ja, heute ist eben der 75. Jahrestag der Nakba und steht historisch im Kontext der 75-jährigen Vertreibung. Ich glaube, uns ist nochmal ganz wichtig deutlich zu machen, dass das Ganze eben kein abstrakter geschichtlicher Verlauf ist, der so in den Geschichtsbüchern steht, sondern auch ganz konkrete faktische Schicksale der Menschen bedeutet. Eben das wollen wir auch mit der Ausstellung im Bootshaus zeigen. Und ein Teil davon ist jetzt auch die Diskussion. Ich habe da vorher zum einen Doktorin Anna Esther Younes und Ramses Kilani bei mir. Zu Anna, sie ist freie Wissenschaftlerin und unterrichtete in den Bereichen Rasse- und Rassismustheorien, Postkolonialismus, Intersektionalität, Gender und Psychoanalyse. In Österreich und den USA wohlgemerkt, das ist wichtig anzumerken, denn an deutschen Unis und darüber auch hinaus wurde sie immer wieder zur Persona non grata erklärt. Sie promovierte in Genf mit Summa Cum Laude zum Thema Race, Colonialism and the Figure of the Jew in the New Germany. Aktuelle und auch für die Diskussion relevante Themenschwerpunkte sind zum einen Transnational Apartheid. Und außerdem hat sie ein Problem mit dem Diskurs über die deutsche Scham oder Schuld gegenüber Israel. Das werden wir gleich auch nochmal genau besprechen. Und sie bringt auch sehr wertvolle transnationale bzw. europäische Perspektiven auf das Thema Palästina mit, denn sie arbeitet viel zusammen mit dem ELSC, dem European Legal Support Center. Anna, schön, dass du heute hier bist. Jetzt zu Ramzi. Einige dürften ihn kennen, denke ich, eines der bekanntesten Gesichter des Palästina-Aktivismus in Deutschland. Er ist auch Mitinitiator der Kampagne Nakba 75 und hat sich vor allem viel mit antipalästinensischem Rassismus zum Beispiel beschäftigt, die Hintergründe dazu analysiert und auch viele Vorträge darüber gehalten. Auch er hat immer wieder die Repression des deutschen Staates gegen jegliche Form der Palästina-Solidarität erfahren müssen. Auch er war letztes Jahr einer derjenigen, die am Hermannplatz verhaftet wurden. Und also Was dieses Thema angeht, Demonstrationen in Bezug auf Palästina, da hat sich sicherlich einiges verschlimmert sozusagen, aber vielleicht gibt es doch auch noch positive Entwicklungen. Das wollen wir gleich alles besprechen. Ramzi, ich freue mich auch, dass du heute hier bist. Genau, ja, Anna, erstmal zu dir. Ich habe es vorhin schon angesprochen, dass du teilweise wirklich zur Persona non grata erklärt wurdest. Auch immer wieder wegen der, ja, deiner Äußerungen zu Palästina oder generell deinem Aktivismus auch. Wie hat sich das für dich dargestellt?
Dargestellt? Also ausgewirkt meinst du? Oder
ja, ich, ja, ja.
Puh. Also ich glaube, mein Aktivismus ist hauptsächlich ein schriftlicher Aktivismus und ich habe viel veröffentlicht, um die 2010er, 11er, 12er angefangen, mehr über Palästina zu schreiben. Und da fing es eigentlich an, dass ich dann Jobs verloren habe zum Beispiel. Ahmad war der Erste tatsächlich, der mich damals dann vertreten hat. Der ist so über mich in diese Schiene auch reingerutscht, der Abend, glaube ich. Genau, und das fing halt an mit so Ausladungen damals bei der Hans-Böckler-Stiftung. Da wurde ich dann mit den Nazis verglichen.
Was war da die Begründung?
Ich habe über, ich glaube 2011 oder 12 einen Artikel veröffentlicht auf Deutsch im Magazin zu den Attacken auf Gaza. Und ja, dieser Artikel wurde zwar nie öffentlich diskutiert, aber der wurde dann häufig benutzt, also allein in den zwischen 2011 und 2013 habe ich 3 Jobs deswegen zum Beispiel verloren. Also das sind so Sachen, die kriegt man dann nicht mit. Ne? Oder in der Hans-Böckler-Stiftung, die es damals war, wird man dann auf den Verteiler zerrissen und dann wird so gesagt, die, ich habe gesagt, die Juden vergiften die Brunnen in Gaza oder so. Dabei habe ich geschrieben mit UN-Dokumenten und Zitaten, dass Phosphor benutzt worden ist. Ja? Also diese Sachen werden einfach komplett verdreht. Vielleicht können wir da auch noch mal drüber später sprechen, wenn wir über Demo-Bands sprechen, weil sich das auch in den polizeilichen Polizeibands hier wieder niederschlägt. Also tatsächlich die Formulierung dessen, was damals 2011 und 12 schon benutzt worden ist, ist jetzt halt wesentlich institutionalisierter. Ja, also ich glaube, was natürlich so ein bisschen in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sich niederschlägt, ist, dass es halt so ein Zusammenkommen zwischen staatlicher Repression von oben, so top-down ist, und gleichzeitig aber so ein Policing-Mechanismus von der mehrheitlich weiß-deutschen, aber nicht nur Zivilgesellschaft, was eigentlich mit dem Paper, was ich mit dem ELSI derzeit zusammenschreibe, für mich so eine Form of Settlerism ist, also Siedler kolonialer Ideologie, wo die sich meistens von zum Beispiel Metropol Kolonialismus in der Hinsicht unterscheidet, dass die Polizei eine der vielen Institutionen sind, die Menschen umbringen, inhaftieren oder policen. Aber im Siedlerkolonialismus ist es die Polizei und so the everyday citizen sozusagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was immer mehr institutionalisiert wurde in den letzten 20 Jahren, also seit 2000. Diesen Diskurs gibt es, ist institutionell wird er so geführt seit 2000, auf jeden Fall in meiner Arbeit und wie ich es veröffentlicht habe, schreibe ich das so. Und ich bin auch mittlerweile nicht die Einzige, die das schreibt. Es gibt auch andere Leute. Anthony Lerman hat ein gutes Buch dazu geschrieben, What Happened to Antisemitism. Das kam letztes Jahr raus. Der geht in die gleiche Richtung. Genau.
Okay, aber bei dir hat das schon dazu geführt, dass du Deutschland praktisch akademisch verlassen hast und dann eher in andere Länder ausgewichen bist, weil du da mehr Freiheiten hattest?
Nee, ich kriege auch keine Jobs außerhalb von Deutschland.
Okay.
sorry. Nee, Palästina ist so ein... alle haben Angst davor, sich das anzufassen. Also das anzufassen. Ich bin vor kurzem von Fatima al-Tayyib, ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Ja, nein, keine Ahnung. Niemand sagt was. Du kennst Fatima gut. Fatima ist eine unserer deutschen Intellektuellen, die vor, ich glaube, 20 Jahren aus Deutschland weggegangen ist. Schwarze Deutsche, hat zu Genozid oder Rassismus, antischwarzen Rassismus damals gearbeitet und ist jetzt in Yale. immerhin. Und selbst in Yale gibt es niemanden mehr, der zu Palästina arbeitet.
Okay. Ja.
Also die Leute haben einfach Angst. Ne? Es gibt halt so ein Top-Down-Approach, den es genauso in den USA gibt oder in England oder in Europa, wo tatsächlich dann der Rektor angerufen wird oder das Department oder die Gelder gekürzt werden. Und deswegen hat einfach niemand mehr Lust, sich dieses Thema tatsächlich auf die Flagge oder auf die Fahne zu schreiben und darüber selbst zu arbeiten. Also darum geht es ja auch noch. Ne? Und in der Akte, achso, vielleicht sollte ich darüber auch nochmal reden, die geheime Akte, die aufgetaucht ist über mich, die von innerhalb der Linken dann an mich weitergeleitet wurde, die bezieht sich auf die akademischen Sachen, die ich veröffentlicht habe. Die stellen die halt komplett falsch dar, also die lesen die anscheinend auch gar nicht, aber machen mich dann halt zu so einer, weiß ich nicht, Sexistin, Antisemitin und Terrorismus-Unterstützerin. Und ja, also selbst über Palästina schreiben ist ja mittlerweile schon, ja, ich würde jetzt nicht sagen ein Tabu, ne, sondern eigentlich sowas wie eine Grenzverletzung, die dann bestraft werden muss mit einer politisch-ökonomischen Restriktion. Also man kriegt keine Jobs mehr, man wird sozusagen so eine Surplus-Population. Können wir vielleicht mal später darüber reden, was das eigentlich heißt. Aber du bist letztlich für die Ökonomie, die politische Ökonomie nicht mehr brauchbar und für den öffentlichen Raum. Ne? Also man wird komplett mundtot gemacht.
Damit das nicht alles zu abschreckend wirkt, werden wir nachher auch natürlich darüber reden, wie man damit umgeht, mit dieser Repression. Genau, aber Ramzi, vielleicht erzählst du nochmal, was du für Erfahrungen in dem Kontext gemacht hast.
Ja, die letzte war, glaube ich, 3 Wochen her. Ist halt, wie es ist. Genau, da war ich an der Uni Marburg eingeladen, von der Seebrücke und von dem SDS in Marburg. Und die hatten eine Veranstaltung gar nicht zum Thema Palästina eigentlich organisiert, sondern zum Thema antimuslimischer Rassismus. Da ist dann relativ schnell die deutsch-israelische Gesellschaft drauf aufgesprungen, beziehungsweise das junge Forum davon. Die deutsch-israelische Gesellschaft, aktuell geführt vom Vorstand Volker Beck von den Grünen und davor lange von Uwe Becker von der CDU, der gleichzeitig auch immer Mitglied war im Deutschen Orden, ja, der auf die Kreuzritter zurückgeht und lobend auch in Hitlers Mein Kampf erwähnt wurde. Ne? Also, und bei der deutsch-israelischen Gesellschaft ist auch sehr, sehr klar darüber hinaus, dass es Verbindung zu Imtirzu gibt, also einer faschistischen israelischen Organisation. Es sind Querfrontorganisationen, die da eigentlich bestehen, von Liberalen bis an den rechten Rand bis zu Faschisten. Genau, und diese Organisation hat dann eben auch so eine Art Dossier über mich quasi veröffentlicht, wo sich wohl auch auf Rias und andere Quellen bezogen wurde. Und Rias ist quasi so ein Rechercheportal gegen Antisemitismus oder vermeintlichen Antisemitismus, die auch verschiedene Akten, Dossiers und so weiter, Anna kann da sehr viel mehr zu sagen als ich, über PalästinenserInnen in Deutschland oder Palästina-solidarische Mitstreitende anlegen und die auch gegebenenfalls gegen die ins Feld führen. Das war da wieder der Fall. Die Uni Marburg hat dann eben ihren spezifizierten Studiengang darauf angesetzt, das Ganze zu prüfen. Ist der wirklich antisemitisch? Die sind zum Schluss gekommen, nee, eigentlich nicht. So antizionistisch ja, aber antisemitisch nicht. Die Uni Marburg hat das zur Kenntnis genommen und ist dann trotzdem eingeknickt. Also und hat es quasi, ja, was trotzdem rufschädigend für uns, selbst wenn es nicht stimmt. Und da sieht man so dieses Klima der Angst, das Klima der Kontaktschuld. Die mussten dann den Uniraum quasi abgeben. Zum Glück ist da die linke Marburg eingesprungen und hat den Raum gewährleistet. Und die Seebrücke in Marburg und der SDS sind auch nicht eingeknickt. Ja, und dann kam es dazu, dass an demselben Tag, als die Absage kam, zu meinem Vortrag zu antimuslimischem Rassismus, bei dem Ende des Ramadan, dem Eid-Fest, in der Turnhalle in Marburg, es zu einer Bombendrohung kam und das Ganze evakuiert werden musste. Also quasi die faulen Früchte genau dieses Themas, über das ich sprechen wollte, des antimuslimischen Rassismus, haben sich ganz offen in Marburg gezeigt. Und am gleichen Tag laden die quasi einen Redner aufgrund von Antisemitismusvorwürfen von einer Querfrontorganisation bis ins faschistische Spektrum aus. Ja, und das hat natürlich dann einen Aufschrei auch produziert, wo auch erstmal eine Kundgebung vor dieser Turnhalle, wo eigentlich das Ramadan-Fest stattfinden sollte, stattgefunden hat. Dann vor dem ehemaligen Uniraum, wo viele auch protestiert haben und viele Reden gehalten wurden. Und dann über 100 Leute auch zu der Veranstaltung und dem anderen Ort gekommen sind. Und da sieht man dann doch, also dieses Klima der Angst ist zwar allgegenwärtig, aber wenn dann jemand durchsteht und den Durchbruch auch durchzieht und nicht einknickt und nicht in so eine Defensivposition geht und sich entschuldigt, denen den kleinen Finger gibt, wo ganz genau klar ist, sie nehmen danach die Hand, die nehmen danach den Arm, denen geht es gar nicht darum, ob sich jemand entschuldigt, denen geht es auch im Endeffekt diesen Institutionen oft gar nicht um real existierenden Antisemitismus, sondern eben um die Kriminalisierung und Delegitimierung von Palästina-Solidarität. Aber das kommt dann zu einem Sammelpol. Klar, so mein persönlicher Ruf war geschädigt, aber es hat ganz, ganz viele Menschen aktiviert und denen vor Augen geführt, was Sache ist. Bis hin zu jetzt, dass das Studierendenparlament, die eigene Uni, in einem erfolgreichen Antrag jetzt dazu auffordert, sich bei mir zu entschuldigen. Die Antisemitismusdefinition der IHRA und der Deklaration von BDS als antisemitisch zurückzunehmen. Ja, also es gab da einen großen Fortschritt im Endeffekt auch um diesen Konflikt. Was anderes genau, was ich vielleicht auch noch eine zweite Sache, die ich nennen würde, war der sogenannte Frenemies-Band, weil der ziemlich die Widersprüche auch im deutschen und auch israelischen Liberalismus aufzeigt. Weil Meron Mendel und Savanoch Shima von der Anne Frank Stiftung hatten eben so ein Sammelband gemacht, wo mal Frenemies, Friends und Enemies sozusagen, alle zu Gehör kommen. So ganz im liberalen Duktus, beide Seiten in Anführungszeichen zu Wort kommen lassen. Und sie hatten aber keine einzige palästinensische Stimme da drin von 65 Autoren oder so. Und dann hatte eben Kerem Schamberger, der dazu eingeladen wurde, gesagt, ja nur mit einer palästinensischen Stimme. Und hat mich dann eben dafür angefragt. Dann wäre da quasi der ganze Sammelband fast um die Ohren geflogen, weil, nee, also mit Palästinenser darüber reden und mit seinen Positionen auf keinen Fall. Ich hätte einen Redebeitrag eingebracht, so, warum die Delegitimierung oder die Diffamierung von BDS als antisemitisch falsch ist. Aber so, ne? Also darum ging es dann nicht mehr, sondern es wurde wieder ein RIAS-Dossier rumgeschickt an alle AutorInnen über meine Arbeit seit einem Jahrzehnt ungefähr, was ich so alles für schlimme Sachen machen würde. Und genau, daraufhin sind dann die sogenannten Frenemies alle eingeknickt, was auch ein bisschen kalkuliert war natürlich, weil es gibt natürlich Grenzen in diesem sogenannten alle sollen mit allen reden können Diskurs und Meron Mendel und Savanoch Shima sind dann auch eingeknickt und haben den Beitrag quasi rausgehalten. Der ist dann im Freitag erschienen, aber also man sieht, es entstehen an diesen Fragen auch immer wieder Konfliktlinien, die auch ganz viele Leute politisieren können und die denen auch vor Augen führen können. Es gibt hier eine grundsätzliche Einschränkung der Meinungsfreiheit und es sind quasi nicht die, denen immer vorgeworfen wird, wie auch Savanoch Shima und Meron Mendel selbst es machen. BDS wäre eine totalitäre Ideologie. Der Zionismus ist die totalitäre Ideologie und die Unterstützung dessen. Und das geht eben auch so weit, dass bestimmte Stimmen, die sich für einfach nur basalste Menschenrechte der palästinensischen Bevölkerung einsetzen, aus dem deutschen Diskurs rausgehalten werden, auf politischer, auf kultureller und auf medialer Ebene überhaupt nicht stattfinden im Prinzip und auch nicht stattfinden dürfen. Und das ist wirklich systematisch und das merkt man an meinem Beispiel, aber das ist nur ein individuelles Beispiel. Und sie versuchen das auch immer bewusst zu individualisieren. Bei der Ausladung wurde nur geschrieben, zum Referenten Ramses Kilani. Ramses dies, Ramses das, Ramses, ne? Also diese aber es wäre im Prinzip egal gewesen. Jeder, der eine pro-palästinensische Position vertritt. Und deswegen müssen wir diese ganze Frage kollektivieren. Weil wir alleine und individualisiert und auf uns alleine gestellt und isoliert haben natürlich keine Chance. Ja, das ist wie bei einem Streik in einem Betrieb, in einem großen Betrieb. Wenn da ein Arbeiter sagt, nö, die Arbeitsbedingungen hier sind so mies, ich streike heute und steht draußen vorm Fabriktor, der wird rausgeschmissen. So, ne? Aber wenn es Solidarität unter den ganzen Beschäftigten im Betrieb gibt und alle streiken zusammen, dann sieht es ganz anders aus. Man kann nicht den ganzen Betrieb rausschmeißen. Und deswegen ist dieses kollektive Angst und diese Kontaktschuld so schrecklich eigentlich für Palästina-Solidarität insgesamt, weil ganz viele schweigen, obwohl sie Bescheid wissen. Und dieses Klima der Angst kollektiv zu durchbrechen und gemeinsam zu stehen und zu sagen, wenn ihr einen von uns angreift, greift ihr uns alle an und wir machen das nicht mit, wir lassen hier nicht Leute isolieren oder sonst was, wir verbinden es auch.
Von dem, was du beschrieben hast, Ramzi, ich glaube, da kennt man auch ein Muster, was auch deine Erzählungen zeigen, Anna, dass wirklich der Gegenwind, der dann kommt, gar nicht mehr groß auf inhaltlichen Argumenten basiert, sondern dass es vorgeschobene Pseudo-Gründe sind, die wirklich auf die Person abzielen und eigentlich gar nicht mehr, also überhaupt nicht Hand und Fuß haben. Das macht es natürlich dann aber auch immer schwierig, irgendwie darauf zu reagieren, weil das halt so ein Bullshit ist, mit dem man beworfen wird. Also wie reagierst du darauf? Gehst du dann noch, entgegnest du dem dann wirklich noch mit logischen Argumenten oder wie genau reagierst du darauf?
Ich glaube, es ist erstmal eine natürliche Reaktion, aber es ist oft ein Fehler, quasi auf solche Vorwürfe einzugehen mit ja, aber ich bin ja gar kein Antisemit und hier, ich kann das doch belegen und nein, das ist doch ganz anders und so. Wenn du mit Schmutz beworfen wirst, es bleibt immer was hängen. So, ne? Aber die Frage ist, wie drehen wir den Spieß um, wie kommen wir wieder in die Offensive und kommen aus dieser defensiv und in die Ecke gedrängten Position wieder hinaus, ne? Und ich glaube eher, dass man auch gucken sollte, was sind das für Organisationen, die uns gerade angreifen. Deswegen habe ich das gerade auch nochmal erklärt, was ist zum Beispiel die Deutsch-Israelische Gesellschaft und das Junge Forum, deren Jugendorganisation. Was sind auch unsere Partner und unsere Mitstreitenden und halten die dem Stand? Wir müssen auch den Mut und die Bereitschaft haben, solche Attacken durchzustehen und zu sagen, kommt trotzdem, hört euch das an und wir diskutieren. Wir sind offen für die Diskussion und wir tun das auf der Grundlage, dass wir die besseren Argumente haben, weil wir haben die besseren Argumente. Darum geht es überhaupt nicht. Ja? Aber unsere Argumente werden verdreht, wir werden ausgeschlossen aus dem Diskurs und rausgehalten, wie es nur geht. Und da einfach sich den Raum zu nehmen und zu erkämpfen, das ist der Weg nach vorne. Nicht das quasi zu akzeptieren und zu schleudern sozusagen, na gut, ja, vielleicht hätte ich das ein bisschen anders formulieren sollen. Das wollen die nur. Da wittern die richtig Blut und setzen nach. Den kann man kaputt machen und über diese Einzelperson die ganze Bewegung schädigen. Und das ist das, was sie damit wollen.
Ja, gerne.
Also ich glaube, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, da auch nochmal was zu sagen. Ich glaube, es geht, als wir darüber gesprochen haben, wie wir das Panel aufziehen und so, the personal is political, also das Persönliche ist politisch. Ja? Gerade im neoliberalen Kontext, wo wir alle individualisiert werden, sind natürlich so eine Attacken extremst fruchtbar. Aber ich möchte auch nochmal so einen kolonialen Rückblick machen. Also radikale Bewegungen, ob die jetzt hier waren, ob das Rosa Luxemburg war, die verprügelt, umgebracht und dann in die Spree geschmissen worden ist, oder ob das antikoloniale Bewegungen waren, die wurden niemals, die wurden nie hofiert. Ja? Das ist die Leaders oder die Anführerinnen und Anführer oder die Sprecherinnen wurden immer umgebracht, in den Knast geschmissen oder in irgendeiner anderen Weise aussortiert. Zumal, ich meine, wir können jetzt in konkrete Beispiele gehen, aber ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich rede. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt hier gerade wieder erleben in Deutschland. Also es ist eigentlich ein antikolonialer Kampf, der geführt werden muss, mit ganz anderen Ideen und Strukturen, als die wir vielleicht normalerweise in einer Demokratie uns anschauen möchten, wo wir dann sagen, ja, aber wir sind doch ein demokratischer Staat. Demokratie, genauso wie Freiheit, existiert nur, wenn andere Menschen keine demokratischen Rechte und keine Freiheit haben. Also das ist ein bisschen die Kehrseite des Ganzen. Und dann auf so neoliberale oder liberale Argumente generell einzugehen und zu sagen, wir sind ja gar nicht antisemitisch, ist halt so ein bisschen das System des weißen Mannes immer wieder zu untermauern, indem wir diese Sprache immer wieder weitersprechen, anstatt darüber zu sprechen, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Das heißt, einen neuen Diskurs einzuführen. Das wäre so eine Sache. Und dann so möchte ich gerne vorauseilenden Gehorsam. Ich glaube, gerade als Deutsche, das ist ja so ein Wort oder so ein Konzept, was vielleicht einige noch kennen aus der Vergangenheit. Der deutsche Widerstand unter den Nazis war auch extrem bodenlos verlassen. Es gab dann irgendwie Hans und Sophie und vielleicht noch ein paar andere handvolle Leute, auf die sich mal alle beziehen, aber natürlich nur im Nachhinein. Also es ist nichts Neues, was gerade passiert. Genau, und ich habe eine sehr gute Freundin, die hat den vorauseilenden Gehorsam definiert, wenn ich das kurz vorlesen darf. Ja. Und zwar ist das in einer Veröffentlichung letztes Jahr im Oktober von den Judeo-Bolschewinerinnen passiert, wo es eine Diskussionsrunde gab. Und da hat sie das, Ruth Moschkowitz ist ihr Name, vorauseilender Gehorsam. Selbstzweck und vorauseilender Gehorsam bezeichnen zwei verschiedene Subjektpositionen innerhalb des öffentlichen Schweigens. Beide können als Selbstschutz verstanden werden. Personen, die von Repressionen direkt betroffen sind, versuchen sich durch Selbstzensur zu schützen und weitere gesellschaftliche und existenzielle Angriffe und Ausschlüsse zu vermeiden. Vorauseilender Gehorsam wird hingegen von Personen ausgeübt, die noch über einen gewissen Spielraum verfügen, öffentlich gehört zu werden. Diese Personen verstehen sich als Verbündete von jenen, die direkt von Repressionen betroffen sind, stellen ihnen nun aber ihre Möglichkeiten, öffentlich aufzutreten, nicht mehr zur Verfügung aus Angst, dann selbst zum Ziel zu werden. Und ich glaube, das Wichtige ist, ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell vorgelesen, wir können das auch später vielleicht nochmal irgendwie teilen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass Angst ist vielleicht eine persönliche Erfahrung, aber es gibt das Strukturelle, das damit gefüttert wird. Und wenn die Leute nicht verstehen, dass der Faschismus am Ende des Tages jeden hier betreffen würde, nicht nur Palästinenser oder Palästinenserin, ich glaube, das ist vielleicht der Moment, wo eine größere Mobilisierung zustande kommen kann.
Aber denkst du, die Problematiken, die du eben beschrieben hast, das ist ein deutschlandspezifisches Problem? Also deutsche Vergangenheit, diese Geschichte, die halt so viele Sachen erschwert bei der Palästina-Solidarität und dem Aktivismus?
Mein Thema? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, es ist so ein epistemischer Nationalismus, ne? Den gibt es in der Akademie, da wird sich dann irgendwie nur ein Land angeschaut.
Ja, aber du hast ja eben Probleme beschrieben, die in Deutschland eben präsent
genau,
sind.
Genau, zu Zeiten des Faschismus in Deutschland auf Deutsch, vorauseilender Gehorsam, ne? Oder dann Hannah Arendt, niemand hat das Recht oder ihr habt alle das Recht, nicht zu gehorchen sozusagen. Ja, das ist das einzige Recht, was ihr habt. Sozusagen, das ist ja so ein bisschen auf Deutsch, ja, aber das könnte man auch für den italienischen Faschismus jetzt nehmen oder Kolonialismus oder Sklaverei, keine Ahnung was. Alle haben ja am Ende des Tages mitgemacht. Oder die Personen, die davon profitiert haben, sagen wir es mal so, ja, haben mitgemacht, direkt oder indirekt. Es ist kein nur deutsches Problem. Also wenn wir uns die Fälle vom ILSI zum Beispiel anschauen, wenn wir uns anschauen, wie der Diskurs angefangen hat über den Krieg gegen den Terror zum Beispiel, ist das ein transnationales, westliches und weißes Phänomen. Und die Dinge, die rechtlichen Probleme, die wir sehen, also in dem Paper, das ich gerade mit dem ILSI schreibe, die wenigsten der Fälle, keiner der Fälle actually, werden mit der IRA-Definition geführt. Das ist auch ganz spannend. IRA kommt meistens nur dann ins Spiel, wenn wir von oben herab staatliche Repression rechtfertigen müssen. Also IRA ist mittlerweile durchgesetzt in ganz Europa. Jedes europäische Land hat IRA unterschrieben, ratifiziert und setzt es durch. IRA wird durchgesetzt über die Justiz, Polizei, Bildung und natürlich Parlamente, ne? Lokal wie staatliche Parlamente. Das heißt, auf der Ebene sind wir eigentlich schon komplett institutionalisiert. Leute, Institutionen wie RIAS zum Beispiel, haben die Antisemitismusdefinition für die Europäische Kommission definiert. Die Europäische Kommission hat auch die IRA unterschrieben. Also wir haben so diesen Top-Down-Approach, der dann aber hauptsächlich benutzt wird, um zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Eliten zum Einbrechen zu bringen mit einer Definition von Antisemitismus. Aber den Kontext, in dem wir uns bewegen, ist so durchzogen von Rassismus, dass die meisten Fälle eigentlich gar keine IRA-Definition brauchen. Die meisten Fälle, die das ILSI behandelt, da wird mit ganz normalen rassistischen, Vorgängen gehandhabt. Ganz unabhängig davon, aber das ist dann halt die Polizei, die das zum Beispiel selber mal so kurz entscheiden kann. Oder eine Person wird gefeuert oder kriegt keinen Bonus mehr und wird sozusagen kaltgestellt innerhalb einer Organisation in der Lloyds Bank. on top of it, Lloyds Bank ist reich geworden durch den Sklavenhandel, weil die Person, die dort angefangen hat, so ein bisschen zu rebellieren intern, keinen HP-Screen haben wollte, weil Hewlett-Packard unter anderem die Systeme für die Surveillance und Occupation of Palestinian Citizens in, or Non-Citizens in the West Bank unter anderem bereitstellt zum Beispiel. Also sie hat sich dem BDS-Boykott angeschlossen. Also ich kann jetzt durchgehen, aber diese ganzen Fälle werden alle mit zum Beispiel Gesetzen behandelt, wie zum Beispiel EU-Grenzgesetze, die sie sich ausgedacht haben in dem Moment. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel vor Gericht gehen würde, würde die Person Ahmad in dem Fall als Beispiel gewinnen. Hewlett-Packard und Lloyds Bank, das waren so interne hausethische Regeln, die die Bank dann gesagt hat, dass it violates our British sensibilities and house sensibilities. Yeah? Und so weiter und so fort. Also eigentlich die Mehrheit der Fälle, die jetzt nicht Upper-Class-Elite sind, werden nicht mit der IRA fertig gemacht. Die werden so fertig gemacht, wie wir es aus dem antimuslimischen Rassismus, antischwarzen Rassismus, anti-Sinti- und Roma-Rassismus, ihr könnt euch alle, weiß ich nicht, fill in the blank machen, so wird vorgegangen. Ne? Und diese ganzen großen medial aufgebauschten Sachen, da wird IRA eingesetzt. Ne? Also IRA ist eines von vielen Policy-Tools, und sonst haben wir eigentlich die ganzen Gesetze schon ready, mit denen Menschen weiterhin verfolgt werden. Der Krieg gegen den Terror ist ein gutes Beispiel dafür. Zum Beispiel, ne? Also, da ist eine Frage. Ich weiß nicht, ob du...
Ganz kurz, kannst du kurz erklären, was IRA ist? Oder auch, was
das wieder,
wofür es steht?
Ach so, IRA ist die International Holocaust and Remembrance Alliance. Und seit ab 2016 in Bukarest wurde sie veranlasst, oder wurde eine Definition über Antisemitismus beschieden, die legally non-binding ist. Also es ist keine rechtliche Definition. Auch bis heute ist keine von diesen Definitionen in irgendeiner Weise ein... Ist ja
auch eine Arbeitsdefinition.
Ist ja auch eine Arbeitsdefinition. Genau. In den Kolonien hat man Gesetze, in Europa hat man Policies. Ja, so fasse ich das immer ganz gut zusammen. Ja? In den Kolonien hast du Apartheidsgesetze, in Europa machst du Policy, außer der Faschismus kommt direkt zurück. Ne? Wir sind gerade beim Aufbau dieser Strukturen. Und IRA kommt halt über Policy rein und das meine ich damit. Also es ist eine kurze Definition, vielleicht können wir die kurz, wollen wir die kurz vorlesen?
Nein.
Nein, okay, wir lesen die IRA-Definition nicht vor, aber ihr könnt sie finden unter einfach IHRA, Definition, googeln, dann findet ihr die. Und das Hauptproblem mit denen ist, dass es halt mehrere Beispiele gibt, an die sich Parlamente, Justiz, Polizei, Universitätsrektoren, in Deutschland haben sich auch die Mehrheit der Universitätsrektoren, nachdem in Halle Yom Kippur 2019 die Synagoge und dann der Dönershop angegriffen worden ist, haben die Universitätsrektoren in Deutschland kollektiv beschlossen, als erster Satz, alle Formen des Antisemitismus werden von uns nicht unterstützt und deswegen sind wir gegen BDS. Das war die Argumentation, nachdem ein White Supremacist mit seiner selbstgebauten Knarre in der Synagoge und dann im Dönershop wollte, Dönerladen. Dönerladen war offen, die Synagoge nicht. Ihr kennt die Story alle, aber die Reaktion in Deutschland darauf war natürlich wieder eine komplette Verdrehung und die Palästinenser werden dafür verantwortlich gemacht, was eigentlich ein White Supremacist ist. Und das sind tatsächlich ganz koloniale und auch ganz konkrete siedlerkoloniale Strategien, wo die Minderheit dafür verantwortlich gemacht wird, dass sich die weiße Minderheit oder Mehrheit dann bedroht fühlt. Ja, also ihr bringt den Terrorismus zu uns, nicht wir den Terrorismus zu euch.
Ja. Ramzi, jetzt hast du ja viel mit antipalästinensischem Rassismus dich auseinandergesetzt und was würdest du sagen, ist da die deutsche spezifische Situation, aber was ist, gilt auch weltweit sozusagen?
Ja genau, also was die Frage angeht, warum dieses antipalästinensische Vorgehen in Deutschland hier eigentlich so eine Bedeutung hat, da muss man sich anschauen, was die sogenannte deutsche Staatsräson eigentlich ist und woher die kommt. Also Merkel hatte die immer geprägt, aber es geht eigentlich noch weiter zurück zu so rechten Ikonen wie Konrad Adenauer, Hans-Josef Strauß und so weiter, die immer diese Verbindung eigentlich gesucht haben zum Staat Israel. weil Deutschland, das Nachkriegsdeutschland, eigentlich nach dem NS-Faschismus, nach dem Holocaust, nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte natürlich große Probleme, die eigene Vormachtstellung in der Welt oder Weltmachtambitionen wieder zu legitimieren und auch einen eigenen Nationalismus. Das ist hier in Deutschland nicht so, dass alle mit Stolz die deutsche Fahne im Vorgarten haben oder so, aber der Nationalismus funktioniert schon über andere Wege. Und die deutsche Staatsräson und ihre Verbindung zu Israel, die ist so bedeutsam für Deutschland, weil dadurch eine Legitimation eigentlich geschaffen wird, dass man wieder in ganzer Welt Verantwortung, wird es häufig in der deutschen Regierung so genannt, übernehmen kann und darf. Und das wirkt natürlich auch nach innen, auf alle Subjekte, die dem nicht entsprechen oder die irgendeinen Widerspruch dazu bilden. Das gilt natürlich vor allem für palästinensische Menschen in Deutschland, die zeigen, dieser klare Cut, das Ende von Verbrechen und so weiter, besteht nicht. Und das ist auch kein abgeschlossener Prozess. Aber auch natürlich antizionistische Jüdinnen und Juden, die sagen, der Staat Israel handelt nicht in unserem Namen. Und die Gleichsetzung der deutschen Staatsräson von Judentum, Zionismus und dem Staat Israel geht überhaupt nicht auf. Nur eine Minderheit der jüdischen Menschen weltweit leben überhaupt in diesem Staat und Teile davon identifizieren sich auch nicht mit diesem Staat. Also das gleichzusetzen, wie Deutschland das eben tut und so zu sagen, ja, wir sind ja heute in Solidarität mit dem Juden, mit dem neuen Juden und der neue Jude ist quasi dann nach dieser Ideologie, nach dieser staatstragenden herrschenden Ideologie in Deutschland, der Staat Israel. Und deswegen ist antipalästinensischer Rassismus so bedeutsam in Deutschland. Deswegen ist dieses Novum von tagelangen Demonstrationsverboten gegen die palästinensische Perspektive so entscheidend. Da geht es um weitaus mehr. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige für uns, darauf aufmerksam zu machen. Natürlich betrifft das auch andere Staaten, ja? Wie die USA, die ja immer also auch ein wichtiger imperialistischer Player und Unterstützer auch des Staates Israels waren und viele andere Staaten auch. Ja? Das ist die Bande weg eigentlich in Europa der Fall. Aber für Deutschland gibt es neben den geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen des deutschen Staates auch eine entscheidende ideologische Komponente. Und das ist die. Ne? In den USA wird dann vielleicht auch eher auf die Parallelen des eigenen Settler-Colonialism, des Siedlungskolonialismus verwiesen. Ne? Also da gibt es dann andere ideologische Kits, sage ich mal. Ne? Aber in Deutschland ist es eben vor allem die NS-Geschichte und die sogenannte deutsche Verantwortung, die aber nicht universell formuliert wird. Nie wieder Unterdrückung. Wir müssen immer solidarisch mit den Unterdrückten sein, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, gegen Verfolgung und so weiter. Sondern das halt sehr exklusiv und vor allem auf einen Staat projiziert eigentlich und nicht auf eine unterdrückte religiöse Minderheit, eine staatenlose Bevölkerung und so weiter und so fort. Ja? Also im Prinzip geht es in dem Sinne gar nicht auf. Aber Anna hatte da, finde ich, einen wichtigen Punkt gemacht zu der Frage, wie schaffen wir eigentlich ein Bewusstsein dafür, dass der Kampf gegen die antipalästinensische Repression im Sinne aller ist. Aller hier in Deutschland, auch derjenigen, die vielleicht gar nicht selbst palästinensisch sind. Und ich glaube, da ist uns auch mit der Kampagne ein entscheidender Schritt nach vorne gegangen. Also zum einen über diese Frage, erstmal grundsätzlich demokratische Grundrechte und deren Einschränkungen haben natürlich Effekt auf alle. Wenn die Versammlungsfreiheit eingeschränkt wird, wenn die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, das betrifft vielleicht jetzt erstmal konkret das schwächste Glied sozusagen in Deutschland, palästinensische Menschen, mit denen sich keiner solidarisieren will, aber das kann genau mit denselben Argumenten wie im Polizeibericht auf Erfahrungen, vergangene Momente, das sind dann natürlich die Aufhänger und die Momentaufnahmen, die dafür instrumentalisiert werden, das kann genauso auch auf zum Beispiel den 1. Mai übertragen werden und ein Verbot des 1. Mai und andere. Und da gibt es natürlich auch ein Interesse dran. Und deswegen muss man klarstellen, was sind das denn für Gegnerkonturen, die wir da haben in der Palästina-Bewegung, die man aber auch in anderen Fragen hat. Ja, wer ist denn der Senat, der hier die S-Bahn privatisiert, der den Volksentscheid nicht umsetzt und so weiter, der aber auch die Verbote der Palästina-Demos vorantreibt? Wer ist denn dieser deutsche Staat mit seiner deutschen Staatsraison und seinen Weltmachtambitionen, der 100 Milliarden in Krieg und die Bundeswehr investiert, aber nicht in Soziales, wo Kinder teilweise kaum zur Schule gehen können, weil die Preissteigerung so massiv ist, wo Eltern irgendwie überhaupt nicht mehr wissen, wie die um die Runden kommen und ganze Familien daran auch in Deutschland kaputt gehen. Es herrscht ja diese Verbindung. Wer ist denn diese Bundesregierung, die die IHRA und die Anti-BDS-Resolution und so weiter durchbringt und genauso auch gegen die armen und ausgebeuteten Menschen hier im Land vorgeht? Und diese Verbindungen zu schaffen und zu sagen, das ist im Interesse aller. Und deswegen müssen wir sagen, auch wenn die palästinensischen Menschen hier angegriffen werden, dann sagen wir, wir sind alle Palästinenser. Und dann müsst ihr erst an uns allen vorbei, bevor ihr die angreift und bevor ihr die mundtot macht, weil dann stehen wir Seite an Seite dagegen. Und ich finde, das ist eigentlich der Way to go. Und diese Widersprüche auch im Liberalismus aufzuzeigen, wo man auf der einen Seite sagt, ja, Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, hohes Gut in Deutschland, wenn es um Corona-Leugner, wenn es um Nazis und so weiter geht, die mit Hitler grüßen, durch Deutschland marschieren, wo noch nie eine Demo verboten wurde in dem Sinne. Und jetzt wirklich Pauschalverbote gegen alles Palästinensische durchgedrückt wird, mit zutiefst rassistischen Begründungen auch. Ja, wir haben die Polizeiberichte gelesen. Da geht es darum, die ganze arabische Gesellschaft in Neukölln und im Umfeld da, die ist immer so hoch emotionalisiert. Und es ist bekannt über dieses Klientel und ihren Kulturkreis, dass die der Gewalt nicht abgeneigt sind. So wird das da formuliert im Polizeibericht. Ja, und da muss man halt gegen vorgehen und da muss man kollektiv gegen vorgehen und da muss man sagen, das ist im Interesse jedes demokratisch gesinnten Menschen in Deutschland, hier nicht die demokratischen Grundrechte abrüsten zu lassen. Und in dem Bezug natürlich rüsten wir aber auch nicht unsere klaren inhaltlichen Positionen ab. In der Kampagne und in den Videos gab es immer noch die klare Aufklärung darüber, was ist die Nakba? Ich meine, auch allein schon der Name Nakba 75, böckelhart eigentlich, ja? Dass man das überhaupt als Katastrophe bezeichnet, was da passiert ist, dass man aufklärt über die ethnische Säuberung, dass man das auch beim Namen benennt und erklärt, woher das kommt und wie wir damit umgehen. Und dass wir diese Klarheit bewahren, dass wir keine Konzessionen in den Inhalten machen und das möchte ich auch noch als wichtigen letzten Punkt sagen, weil es waren Leute, auch bei Leuten, die mit in der Nakba 75-Kampagne gearbeitet haben, die vom Verfassungsschutzhaus Besuche bekommen haben, die vom Senathaus Besuche bekommen haben und wo eines der Ziele war, dass wir uns distanzieren von anderen palästinensischen Gruppen, dass wir die isolieren, dass wir eine Unterteilung machen in uns zivilisierte, so sehr deutsch sozialisierte Palästinenser und dann die komischen, die Armen, die teilweise nicht gut Deutsch sprechen in Neukölln oder auch bestimmte Gruppen, die offen sagen, auch wir in Palästina haben ein legitimes Recht auf militanten Widerstand, weil in der Ukraine wird es ja viel geredet, auch gerade im liberalen Spektrum. Leute unter der Besatzung, Leute unter Krieg, unter Annexion haben ein Recht auf Widerstand. Wo bleibt das denn in der Frage? Ja, also hängt das von der Hautfarbe der Menschen ab? Diese Widersprüche offen anzugehen, diese liberale, fadenscheinige Argumentation vor sich herzutreiben, ich denke, das ist der Kampagne ganz gut gelungen und die ist in neue Gefilde damit auch vorgedrungen. Sehr viel mehr also auch im deutschsprachigen Raum, dass überhaupt über die Nakba diskutiert wird, dass Leute überhaupt sagen, okay, ich mag jetzt noch nicht mit jedem einzelnen Argument da mit einstimmen, aber dass die das sagen dürfen, dass die auf die Straße gehen dürfen, dass das auch Menschen sind, die grundlegendste Menschenrechte, die grundlegendste Rechte haben, wie das demokratische Grundrecht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit, dafür stehe ich auch und da stehe ich an deren Seite. Und so eine breite Front zu bilden und die dann im Verlauf von mehr zu überzeugen, das ist ganz wichtig. Und dass wir da uns nicht vorgeben lassen und deswegen ist auch die Demo untersagt worden, mit der konkreten Begründung, dass wir uns nicht distanzieren würden von der palästinensischen Gruppe Saint-Médon, dass wir klar sagen, das werden wir auch nicht machen. Wir werden nicht unsere palästinensischen Geschwister hier vor den Bus werfen, um opportunistisch in irgendwelche neuen Gefilde vorzudringen, weil erst sind die das, dann sind es die Nächsten, dann sind wir es und dann sind es irgendwann alle, die darunter leiden. Das ist doch nicht damit getan, dass man denen jemanden vor den zum Fraß vorwirft und dann hören die auf. Die hören natürlich nicht auf. Die schwächen uns, die spalten uns und machen uns kaputt und dagegen müssen wir uns kollektiv zur Wehr setzen und da wird es keinen Verrat oder irgendwas von unserer Seite geben, auch als Kampagne.
Ich will da nochmal kurz anschließen an das, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist auch immer nochmal wichtig zu sagen, dass es hierbei nicht nur um Palästina geht, qua Palästina, sondern, wo du auch schon darauf hingewiesen hast, Ramses, dass es eben am Ende des Tages an uns alle so ein bisschen zurückkommt, also auch weiße Deutsche, andere Ethnicities etc. Ein gutes Beispiel dafür ist in Deutschland der Genozid gegen Juden und Jüdinnen und Sinti und Roma, die Diskurse, die geführt worden sind, genauso wie die Taktiken, weil ich glaube, das ist nochmal so ein wichtiger Punkt. Wir reden ganz viel über, wie das Ganze im öffentlichen Raum diskursiv von oben geführt wird, ja, also irgendwie Schuld, Scham, Verantwortung, keine Ahnung, ja, diese ganzen Sachen, Sicherheit, das ist natürlich erstmal etwas, womit sich der Staat so ein bisschen versucht, weiß zu waschen. Ne? Das ist auch schon immer so gewesen. Was aber tatsächlich am Ende des Tages durchgesetzt wird, sind Techniken der Überwachung, Policing, Inhaftierung und des Ausschlusses. Und die bleiben halt gleich. Ne? Das heißt, das, was in Namibia vor 100 Jahren geschehen ist, ist dann 30 Jahre später in Deutschland umgesetzt worden. Oder 20 Jahre später, je nachdem, wie man das Ganze sehen möchte. Und diese ganzen, also Repressionstaktiken, wie wir sie heute kennen, ja, die im Krieg gegen den Terror oder im Krieg gegen den Drogen und heute Krieg gegen den Antisemitismus meiner Meinung nach geführt werden, sind eigentlich ganz banale, in Anführungsstrichen, Kolonialrepressionen, die seit 500 Jahren praktiziert werden und eigentlich in dem Sinne nichts Neues sind. Palästina ist heute so ein Scharnier, das diesen Widerspruch im globalen Kapitalismus, sage ich, oder Racial Capitalism eigentlich sichtbar macht. Und deswegen so gefährlich ist. Ja? Das hätte auch jede andere Ecke auf dieser Welt irgendwie so ein bisschen treffen können, wenn die europäischen Interessen dadurch dann verletzt werden. Ein sehr gutes Beispiel ist die UN-Antirassismus-Konferenz in Durban, von der mittlerweile die komplette westliche Welt fernbleibt, weil sie damals beschlossen haben, dass diese Konferenz antisemitisch ist. Die IRA-Definition hat das Ganze nochmal zementiert. Also die EU zum Beispiel bleibt heute bei der Welt-Antirassismus-Konferenz von der UN fern. Ja, also es geht, und das mit dem Argument, dass diese ganzen postkolonialen Leute da unten im globalen Süden sind halt alles Antisemiten. Na? Genauso wie die schwarze Anti-Apartheid-Bewegung, ich rede jetzt nicht von der weißen Anti-Apartheid-Bewegung, auch als anti-weiß. Weiße Rassisten oder die Black Panthers in den USA. Oder ja, wir können jetzt ganz viele indigene Bevölkerungen in Mexiko und Co. Also man kriegt die gleichen Stereotypen an den Kopf geballert wie Palästinenser heute. Nur natürlich, klar, ich kann dich nicht genauso rassifizieren, wie ich dich rassifiziere. Ja? Das ist so ein bisschen, wir müssen natürlich immer wieder gleiche und ungleiche Möglichkeiten der Taktiken ausdenken. Aber das ist einfach nur Wischiwaschi-PR von oben herab. Ja? Am Ende des Tages landen wir alle im Knast und darum geht's ja.
Du klingst immer sehr pessimistisch.
Ich glaube, ich klinge sehr realistisch. Und ich glaube, womit man aufhören muss, gerade in diesem Kontext von antirassistischer Arbeit, dass wir hier in irgendeinem, also dass wir hier Gummibärchen geschenkt bekommen und dass hier niemand irgendwas verliert. Ne? Das ist so ein absolut für mich sehr weißer Trope. Sorry, don't take it personally, it's structural. Das ist ein weißer Trope, dass wir in irgendeiner Weise dafür Blumen bekommen werden, dass wir Widerstand leisten. Das wird es nicht geben. Ja, also Pessimismus des Geistes und Optimismus des Willens vielleicht, ein bisschen Gramsci für alle heute. Vielleicht so, also Realismus finde ich jetzt nicht pessimistisch. Die Welt ist ziemlich scheiße, gerade über das Thema, von der wir hier gerade reden. Und ich werde jetzt hier nicht irgendwie was Positives sagen, weil die Leute sich dann zu abgeschreckt fühlen. Ja? Man kann den Faschismus nicht mit Blümchen oder mit irgendwelchen positiven Instagram-Videos aufhellen. Ja, da kann man jetzt mal klatschen. Danke. Und ich glaube, was ich dazu noch sagen möchte, ich glaube, es ist auch deswegen wichtig, das nochmal zu sagen, ja, weil es genau in diese Schiene von Angst fällt. Also entweder man hat einen geraden Rücken und kämpft gegen Faschismus oder halt nicht. Ja? Und dann muss man sich am Ende des Tages fragen, wo stand ich in der Zeit der Geschichte und tralala. Und dann, aber dann bitte hängt euch jetzt hier keine, ich weiß nicht, Rosa-Luxemburg-Dinger auf oder Malcolm X oder was auch immer, worauf immer ihr auch steht. Ja? Also wenn ihr die Leute gut findet, die haben halt ihren Kopf dafür hergehalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja?
Was ich nur meinte, also ich brauche auch keine Gummibärchen oder
Blumen. Ich weiß, das war jetzt überzogen.
Aber zumindest so ein Licht am Ende des Tunnels, dass man diese Hoffnung hat, dass man halt nicht resigniert.
Das Licht am Ende des Tunnels werden die nächsten Generationen sein. Das ist das Licht am Ende des Tunnels. Also Widerstand ist nicht etwas, wo ich am Ende des Tages als Individualperson persönlich was von bekomme, sondern genau das, worauf Ramses ja auch die ganze Zeit hinweist. Wir müssen kollektiv denken und in die Zukunft gerichtet. Es geht nicht um dich als Person. Du wirst auch nicht, you know, also wäre es nicht Ramses, dann wäre es jemand anders, der fertig gemacht wird. Ja? Also darum geht es nicht. Ja. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um das individuelle Subjekt. Dann wären wir nicht im Faschismus oder im Rassismus.
Ja, gut, dann schauen wir doch mal, wie geht es jetzt weiter? Also jetzt ist heute Nakba 75, 20. Mai, die Demo wurde verboten. Jetzt haben wir die Veranstaltung und jetzt ist, ab morgen war es das dann, oder wie geht es jetzt weiter? Haben wir es jetzt geschafft, haben wir es nicht geschafft? Wie können wir nach vorne gucken? Hoffnungsvoll, bitte.
Fiese Frage. Nee, also genau, ich finde eine realistische Bestandsaufnahme immer wichtig, aber mir ist auch immer das Was-Tun total wichtig. Ne? Also was sind die nächsten Schritte, die wir unternehmen, um aus dieser aktuellen Situation auch wieder rauskommen zu können oder zumindest Fortschritte und Erfolge vorzuweisen. Ich denke, die ganze Intervention jetzt um die Nakba-Tage war auch erfolgreich in einem gewissen Sinne, weil wir haben nicht aufgegeben, wir haben das nicht einfach so akzeptiert. Wir haben über die Nakba aufgeklärt und zwar in einem Spektrum wie noch nie zuvor, auch teilweise in Deutschland. Und das will ich an ein paar Beispielen auch festmachen. Ja? Also in unseren Videos unter anderem, die Bundespressesprecherin von Fridays for Future hat sich mit der Kampagne solidarisiert. Lützi Bleibt hat gestern ein böckelhartes Video rausgehauen in Support, also in Solidarität mit der Nakba 75 Kampagne, aber auch in Solidarität mit den Palästinenserinnen und Palästinensern allgemein. Ja, eines der wichtigsten Bündnisse. Ne? Klimagerechtigkeit in Deutschland. Und was war denn davor der Fall? Ja? Also es war immer Fridays for Future international, hat die mega harten Dinger rausgehauen so, zu Siedlungskolonialismus in Palästina. Und dann war immer so ein kleines Sternchen da dran. Und was stand unten? Fridays for Future Deutschland unterstützt es nicht. Amnesty. Amnesty International Deutschland macht da keine Aktion zu. Ja, Deutschland hat die ganze Zeit versucht, eigentlich so eine von der Außenwelt isolierte nationalistische Insel, so ein gallisches Dorf, aber genau gegenteilig nicht widerständig zu bleiben und ein Elfenbeinturm eigentlich zu bleiben, der von der Außenwelt abgeschirmt bleibt. Wir sehen immer mehr, wie dabei versagt wird, wie immer weiter durch diese Glasmauern eigentlich Risse kommen und Durchbrüche geschaffen werden. Ja, die Jugendlichen heute auch teilweise, die dann in den sozialen Medien teilweise englischsprachig auch Zugänge haben, die sehen schon, was auf der Welt passiert und was es zu Palästina gibt. Die sehen auch mittlerweile immer mehr Videos, die die bürgerlichen Medien in Deutschland nicht veröffentlichen, zu dem, was in Gaza passiert, zu dem, was in Sheikh Jarrah und Co. passiert ist. Ja, es war kein Zufall, dass 2021 auch mit der Bewegung in Palästina, die bis in die 48er Gebiete gereicht hatten, ein Generalstreik, teilweise Widerstand in den unterschiedlichsten Formen gleichzeitig, eine internationale Bewegung im Aufschwung zu Palästina und zur Palästina-Solidarität befördert hat. Ja, in den USA hat sich der Diskurs quasi über wenige Wochen auf einmal gewandelt, wo Apartheid total gängig war. Und im Prinzip ging das auch zurück auf vorige Kämpfe. Deswegen sind diese Verbindungen auch extrem wichtig. Die Verbindung zu Klimagerechtigkeit, aber auch die Verbindung zu antirassistischen Kämpfen allgemein. Weil es war die Black Lives Matter-Bewegung nach dem Tod von George Floyd, die eigentlich 2020 den Grundstein gelegt hat für den Erfolg der Palästina-Solidaritätsbewegung ein Jahr danach. Es war Black Lives Matter, die sich mit Palästina solidarisiert haben, die Verbindungen gezogen haben, die Tipps bekommen haben, wie man mit Tränengas umgehen kann in Ferguson und so weiter. Ja? Also das war im Prinzip, naja, ich will nicht zu jetzt in den marxistischen Jargon verfallen, aber ich finde es da immer ein gutes Bild. Dieser hegelsche Maulwurf, den Marx beschreibt, der unter der Erdoberfläche fleißig gräbt, man sieht ihn noch nicht, aber dann in Sprüngen plötzlich kommt er auch unter der Erde hervor. Und Black Lives Matter und die antirassistische globale Bewegung hat fleißig mitgegraben und die Palästina-Solidaritätsbewegung in ihrer Stärkung brach dann 2021 auch plötzlich mit hervor. Und das ist es ja, warum die Repressionen jetzt hier auch in Deutschland so hart werden. Weil sie es müssen. Weil in Berlin 2021 15.000 Menschen auf der Straße waren, weil sich Palästina-Solidaritätsgruppen gebildet haben, weil auch jetzt hier diese Runde viel weniger palästinensisch, und das meine ich positiv, aussieht als vorher. Nichts gegen Palästinenser, aber ihr wisst, was ich meine, dass die Solidarität sich ausweitet und auch immer mehr Deutsche, immer mehr Linke in Deutschland, immer mehr AktivistInnen aus der Klimabewegung hierher kommen. Und das ist ein gutes Zeichen, weil es ist eine Veränderung hier, die zeigt, dass Palästina-Solidarität nicht mehr das Schmuddelkind in der Ecke ist, was man isolieren kann. Es ist Repression, es ist Einschüchterung und es ist Angst in Deutschland, die das noch unten hält. Aber die Durchbrüche und die Veränderungen kommen Tag für Tag und das geht weiter. Und die Demo heute, das wird ein wichtiger Entscheidungspunkt dann nochmal werden, dass wir dahin mobilisieren, dass wir sagen, wir lassen uns nicht von euch unsere demokratischen Grundrechte nehmen. Wir stehen mit der palästinensischen Sache und wir finden das völlig inakzeptabel, das zu verbieten. Wir lassen uns die Meinungsfreiheit nicht nehmen heute. Am Oranienplatz geben, wo wir gemeinsam hingehen können. Ich möchte auch dazu sagen, es kann natürlich gewisse Risiken geben. Ich war dabei am Hermannplatz letztes Jahr, als wir eingekesselt wurden. Damals gab es dann eine Ordnungswidrigkeit für uns. Ja, das ist vergleichbar, ist keine Straftat, das ist wie ein Parkticket gewesen. Ja, es kann aber auch anderes zu anderen kommen, aber ein sehr teures Parkticket, genau. 320 Euro war das damals für uns. Wir haben hier den Spendenfonds, ne, also wo man weiter spenden kann. Online kann man spenden. Wir haben schon tausende Euro da zusammengesammelt. Aber das lohnt sich natürlich auch weiterhin dafür zu werben, weil das fließt quasi in diese Ablehnung eigentlich des Demokratieabbaus und der Grundrechtseinschränkungen in Deutschland, die wichtige Frage für uns ist. Die Demo wurde organisiert von jüdischen Genossinnen und Genossen, die aber uns quasi diese Bühne auch jetzt geben werden, um da unsere Inhalte weiterzuleiten und wo wir sagen können, ob palästinensisch, ob deutsch, ob jüdisch, wir gehen jetzt gemeinsam gegen dieses Gedenkverbot, gegen die Erinnerung an die Nakba auf die Straße und die fortlaufende Nakba heute und was den Palästinenserinnen und Palästinenser bis zum heutigen Tag weiter angetan wird. Und wir akzeptieren das nicht und wir fordern eine Veränderung der Verhältnisse und wir kämpfen auch dafür, wenn ihr uns das nicht zugesteht. Dankeschön.
Vielleicht noch mal eine kurze Definition von Apartheid, weil wir sind da jetzt irgendwie gar nicht mehr hingekommen. Oder unterbreche ich dich jetzt in der Moderation?
Nee, das können wir noch mitnehmen.
Cool, dann müssen wir Schluss machen, ne? Ich glaube, wir sind immer so in so einem sehr legalistischen Rahmen von Apartheid. Ich weiß nicht, ob alle die Apartheidsdefinitionen kennen nach internationalem Recht. Soll ich die kurz vorlesen? Auf Englisch habe ich die jetzt leider nur hier. Also, okay, also Apartheid bezieht sich auf die Durchführung und Aufrechterhaltung eines Systems von einer legalisierten rassistischen Segregation, in der eine racial group oder rassische Gruppe eine andere aufgrund ihrer politischen und zivilen Rechte vorenthält oder Deprived, ja. Und die Beispiele sind natürlich zum Beispiel das Verbieten von gemischten Ehen, das Verbieten von Zugang zu bestimmten Meetings oder Unions wird hier beschrieben, die Einschränkung der Bewegungseinschränkung, Gott, mein Deutsch übersetzt ist scheiße, Entschuldigung, and the restriction of movement und das Verbieten von Zugang zu öffentlichen Räumen zum Beispiel. Ja, das wird einfach nur so als ganz banale Beispiele gegeben. Die Black Panthers haben damals schon in den 70er Jahren immer wieder ihren Kampf auch auf Südafrika bezogen, ja, wo Apartheid praktiziert worden ist. Also ich würde auch Jim Crow als Apartheid bezeichnen, als Beispiel, machen auch einige Leute. Und ich möchte darauf hinweisen, dass Apartheid, gerade wenn wir darüber nachdenken, dass es eben nicht nur um Palästina geht, es ist nicht nur ein System, was jetzt gerade in Palästina eingesetzt wird, es wurde vorher schon gegenüber anderen Menschen eingesetzt und es wird jetzt auch gegen Palästinenserinnen und Palästinenser eingesetzt. Der Grund, warum so viele Staaten mitmachen und mittlerweile ist Indien, China, USA, die EU, sind alle eine der größten Waffenabkäufer von Israels Waffen und Security Technology. Das heißt, in dem Moment, wo natürlich hier israelische Drohnen, die das Mittelmeer bewachen, ja, zum Beispiel sind auch französische Drohnen und amerikanische Drohnen, aber unter anderem halt auch israelische zum Beispiel, dann kauft man nicht nur eine israelische Waffe oder eine israelische Drohne, ja, man kauft natürlich auch ein bestimmtes Weltbild. Und da geht es nicht nur um Palästinenser. Also der indische Staat oder der chinesische Staat benutzen das hauptsächlich für Crowd Control in hauptsächlich größeren, mehr größeren Populationen, Gebieten zum Beispiel, ja, in Europa und in den USA wird hauptsächlich AI-Technology und Surveillance-Technology von Israel eingekauft, ja, also man sieht die unterschiedlichen ökonomischen Bedürfnisse von Staaten und deswegen machen alle mit. Ja, also die Palästinenser könnte auch irgendjemand anders sein, wenn der zionistische Staat in Uganda aufgebaut worden wäre, dann wäre es halt, würde das Ganze heute in Uganda passieren. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, immer wieder auch zu betonen, dass am Ende des Tages die Drohnen, die Sicherheits-AI-Technology, die auf euren Handys landen wird, ja, die wird nicht in Palästina Stopp machen. Ja, nur das wird, dass Palästina und Gaza sind eigentlich ein, wie sagt man, a laboratory?
Versuchslabor. Ja.
Versuchslabore. Und der Kolonialismus waren immer schon Versuchslabore, um Menschen zu kontrollieren. Und das passiert hier gerade. Und ich glaube, wenn wir unser Narrativ immer mehr darauf fokussieren, tatsächlich auf die Taktiken, die am Ende des Tages gegen alle eingesetzt würden, ob das G20 in Hamburg sein war, als Beispiel, oder dann heute die Palästina-Demos heute, das sind immer wieder die gleichen Taktiken. Und wenn wir darauf hinweisen, auch in unserer Rhetorik, dann wird transnationale Solidarität und tatsächlich eine antikapitalistische transnationale Solidarität, Entschuldigung, auch eher möglich. Ja, danke. So, das war's. Jetzt halte ich meine Klappe.
Okay, ja, nee, jetzt habe ich den Begriff transnationale Apartheid auch wirklich.
Genau, und übrigens ganz kurz, Steve Biko, einer der bekanntesten Anti-Apartheidskämpfer aus Südafrika zum Beispiel, hat das damals auch schon als etwas Transnationales definiert. Ja? Apartheid in Südafrika hat nicht funktioniert, weil eine kleine Minderheit von weißen Südafrikanern gesagt haben, wir unterdrücken jetzt mal den Rest dieses Landes, wie wir es schon seit 350 Jahren gemacht haben. Nein, der Rest der Welt hat mitgemacht. Ja, das ist das Problem, glaube ich, genau, so.
Okay, danke schön.